SWR Kultur. Gast vor acht.
Uns allen aufs Maul schauen, das ist salopp gesagt die große Leidenschaft und Expertise von Simon Meyer-Vieracker. Der Sprachwissenschaftler ist Professor für angewandte Linguistik an der Uni Dresden und erforscht die Gegenwartssprache. Einer seiner Schwerpunkte, die Fußballlinguistik, also das Sprechen all derer, die am Fußball beteiligt sind oder sich damit beschäftigen. Weil es ihm ein Anliegen ist, Nachdenken über Sprache und das Volk zu bringen, schreibt er neben seiner akademischen Arbeit auch populärwissenschaftliche Bücher und er ist aktiv in den sozialen Medien. Für seinen TikTok-Kanal wurde er im letzten Jahr mit dem Goldenen Blogger ausgezeichnet. Dort vermittelt er als Fußballlinguist unter dem Hashtag LinguistTikTok Wissenswertes und Unterhaltsames über Sprache.
Herzlich willkommen bei SWR Kultur am Abend, Simon Meyer-Vieracker.
Hallo.
Sprache ist, was du draus machst, so heißt ihr jüngstes Buch. Es geht, ich sag's jetzt mal so schlicht, wie ich es verstehe, darum, wie wir im Alltag sprechen. Was machen die meisten Menschen denn ihrer Meinung nach aus der Sprache?
Naja, Sprache ist genauso vielfältig, wie Menschen auch vielfältig sind. Und im Prinzip sind dem keine Grenzen gesetzt, was wir aus Sprache machen. Das Problem ist vielmehr, dass Sprache natürlich vielfach eingeschränkt wird und eingegrenzt wird. Es gibt Regeln, wie wir uns ausdrücken sollen, wie wir uns nicht ausdrücken sollen, worauf wir verzichten sollen. Auch das ist eigentlich völlig in Ordnung. Das, was mich dann eher Wunder nimmt und wo ich dann eher als Sprachwissenschaftler einhaken würde, ist, dass vorschnell Wertungen getroffen werden, dass es zum Beispiel heißt, Jugendliche machen mit ihren Arten, wie sie schreiben und wie sie sprechen, die Sprache kaputt. Und da würde ich mal plädieren für einen offeneren, aufgeschlosseneren Blick auch gegenüber sprachlicher Vielfalt.
Was wollen Sie uns denn nahebringen im Gebrauch der Sprache? Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, mehr Vielfalt zulassen, vielleicht auch selber so ein Gespür kriegen, was so an Vielfalt drin ist.
Ja, genau. Also die Sprachwissenschaft ist ja ganz allgemein gesprochen und fast trivial gesagt die Wissenschaft von der Sprache und zwar in all ihren Nuancierungen. Ich beobachte es oft, dass wenn ich im Alltag Menschen, die ich neu kennenlerne, sage, ich bin Sprachwissenschaftler, dann zucken die erstmal zusammen und denken, oh, jetzt muss ich aber aufpassen, ja, auf dass ich nicht korrigiert werde, wenn ich jetzt mal einen grammatikalisch falschen Satz oder Ähnliches verwende. Und da würde ich sagen, können wir doch alle ein bisschen entspannter sein. Und die Sprachwissenschaft hat gerade die Aufgabe, genauer hinzuschauen und nicht nur die eine korrekte Sprache zu verkünden, sondern sich anzuschauen, wo denn vielleicht es aus welchen Gründen ein bisschen mehr Variation gibt und dafür zu sensibilisieren. Das ist mein Anliegen.
Was hat denn Ihre persönliche Faszination für Sprache geweckt? Also so sehr, dass Sie sich dann ein Berufsleben lang damit beschäftigen wollten, was Sie jetzt ja auch tun.
Also zur Linguistik bin ich tatsächlich auf Umwegen gekommen. Ich habe das gar nicht studiert. Ich bin Kommunikationswissenschaftler von der Ausbildung her, was zugegebenermaßen nah dran ist. Für Laien gibt es ja vielleicht gar nicht so große Unterschiede. Was mich an Sprache interessiert, ist, dass es ein Medium ist, was uns tagtäglich umgibt, von morgens bis abends. Also was machen wir denn jetzt gerade? Wir sprechen ja. Wir sprechen miteinander, wir benutzen Sprache und wir können eigentlich uns kaum auch nur einige wenige Stunden unseres Tages vorstellen, ohne dass wir irgendwie von Sprache umgeben wären, machen aber genau das, was uns so umgibt, wie die Luft, die wir atmen, selten nur zum Reflexionsgegenstand. Aber wenn man es dann tut, dann sieht man eben, wie unfassbar komplex Sprache ist, wie unfassbar komplex unser aller Sprachfähigkeiten sind. Und das interessiert mich sehr.
Sie sind in Basel geboren, im Schwarzwald aufgewachsen. Das gehört ja beides zum alemannischen Sprachraum. Also da spricht man Dialekt oder doch eine eigene Sprache. Ich weiß es immer gar nicht. Ist es eine eigene Sprache? Ist es ein Dialekt?
Man würde es ganz klar als Dialekt bezeichnen. Selbst in der Schweiz gehen die wenigsten so weit, dass sie das Schweizerdeutsch als eigene Sprache bezeichnen, weil es ja auch vom geschriebenen Standard sozusagen überdacht wird.
Und welche Bedeutung haben, dann bleiben wir beim Wort Dialekt, welche Bedeutung haben Dialekte für Sie?
Na, für mich persönlich in meiner Sozialisation recht wenig. Es ist so, dass meine Eltern nicht von dort kommen. Die sind zum Studium damals an die PH nach Lörrach gegangen, als es die noch gab, und kommen aus dem Harz bzw. von der Ostsee. Und das ist ganz interessant, dass in der damaligen Zeit, ich bin Jahrgang 1980, da war es eigentlich unter akademisch gebildeten Menschen eine ausgemachte Sache, dass man die Kinder möglichst dialektfrei erzieht.
Das kommt mir sehr bekannt vor.
Ja, in der Hoffnung, dass man ihnen so mehr gesellschaftlichen Aufstieg ermöglicht. Und damals galten Dialekte als eher bildungsfern. Und deswegen hat man das aus der Erziehung rausgehalten. Das hat sich inzwischen geändert. Inzwischen genießen Dialekte wieder eine viel größere Wertigkeit. Und ich glaube, wenn ich heute aufgewachsen wäre, dann hätte ich viel mehr auch aktive Dialektkenntnis mit auf den Weg gegeben bekommen.
Wobei ich da schon eine zarte, sympathische süddeutsche Färbung schon raushöre, die ich für mich im Übrigen auch in Anspruch nehmen würde.
Wenn ich jetzt gerade mit dem SWR kommuniziere, dann kann ich das vielleicht auch ein bisschen mehr herauskehren.
Sie sind Professor für angewandte Linguistik an der TU Dresden. Was konkret erforscht denn ein anwendender Linguist?
Wir beschäftigen ganz allgemein mit Sprache im Gebrauch in verschiedenen gesellschaftlichen Domänen, sagen wir das. Einfaches Wort wäre Bereiche. Und solche typischen Bereiche wären Sprache in der Politik zum Beispiel. Wie wird Sprache in der Medizin eingesetzt? Ich persönlich interessiere mich sehr für Sprache im Fußball und in Fußball-Fankulturen, in Social Media, also im Prinzip in allen Bereichen des Lebens.
Zur Fußball-Fankultur, da kommen wir gleich. Sie haben jetzt aber auch schon die sozialen Medien erwähnt. Sie betreiben ja auch selber einen sogar preisgekrönten TikTok-Kanal, wobei der auch wieder was mit Fußball zu tun hat. Welche Bedeutung hat denn diese Kurzvideo-Plattform TikTok für Ihre Forschung? Denn da passiert ja auch was mit Sprache, vermute ich mal.
Ja, für meine Forschung ist es in zwei Hinsichten relevant. Erstmal interessiere ich mich für Sprachgebrauch in digitalen Medien. Und da ist eben TikTok eines der wichtigsten digitalen Medien geworden. Und gerade auch wenn wir uns für gesprochene Sprache interessieren, für so Themen wie Jugendsprache, dann ist TikTok einfach ein unerschöpflicher Datenquell sozusagen. Auf der anderen Seite nutze ich TikTok, um mein Fach zu popularisieren. Also, dass ich es nicht so sehr zum Gegenstand meiner Forschung mache, sondern es als Instrument nutze, um auch Menschen, die von sich aus wenig Berührungspunkte mit der Linguistik haben, für dieses Fach zu begeistern.
Und auf Ihrem Kanal Fußballlinguist, da vermitteln Sie, wie gesagt, unterhaltsam Forschung über Fußballsprache. Darüber sprechen wir gleich nach einem sehr speziellen Musiktitel, den wir aus dem Archiv gekramt haben. Günter Koch ist ein legendärer Fußball-Radioreporter, inzwischen in Rente. Der war immer sehr emotional bei seinen Reportagen und hat einen markigen Spruch nach dem anderen rausgehauen. Und aus diesen Zitaten haben verschiedene Künstler im Jahr 2001 eine Musik-CD gemacht. Günter Koch Revisited. Hier ein Beispiel, die Münchner Band Sportfreunde Stiller mit dem Song Das ist alles möglich in SWR Kultur am Abend.
Da ist alles möglich, da ist alles möglich. Da ist alles möglich, da ist alles möglich.
Fußball ist ein so tolles Spiel, da ist alles möglich.
Alles möglich.
Der Song Das ist alles möglich von Sportfreunde Stiller mit Schnipseln aus Fußballreportagen von BR-Reporterlegende Günter Koch. Unser Gast vor acht, Simon Meyer-Vieracker, Sprachwissenschaftler, beschäftigt sich unter anderem auch mit Fußballsprache, auch mit der von Fußballreportern. Jetzt haben Sie mir vorhin schon verraten, Günter Koch kennen Sie nicht. Und auch sonst keine Reporter, obwohl sie regelmäßig diese Bundesliga-Schlusskonferenz hören, richtig?
Ja, ich kenne natürlich schon die Stimmen. Ich kann Ihnen jetzt die Namen nicht nennen, weil mir das nicht so wichtig ist. Wenn Sie mir welche sagen würden, dann würde ich sagen, ja klar, schon mal gehört, aber aus dem Stegreif kann ich Ihnen gerade keine nennen.
Das ist ein Bereich, ne? Also wie zum Beispiel über Fußball berichtet wird. Das ist ein Bereich dieser Fußballlinguistik, die Sie da, sag ich mal, ausgemacht haben. Welche gibt es denn noch?
Na, wir können uns anschauen, wie die Fußballerinnen und Fußballer selbst sprechen. Wir alle kennen dieses eigentümliche Format der Post-Match-Interviews, also die Interviews, die nach dem Spiel geführt werden. Na, woran hat es gelegen? Und wo ja bekanntlich häufig wenig inspirierte Fragen gestellt werden, deswegen auch wenig inspirierte Antworten gegeben werden von den noch keuchenden, schwitzenden Spielern. Das kann man sich anschauen, Pressekonferenzen von Trainerinnen und Trainern. Und natürlich der große, weite Bereich der Sprache der Fans.
Welcher dieser drei Bereiche gibt denn am meisten her?
Ich würde gar nicht sagen, dass es da einen Bereich gibt, der am meisten her gibt. Es einfach verschiedene Dinge, die man sich anschauen kann. Wir müssen ja ganz klar sagen, die Journalistinnen und Journalisten sind die Sprachprofis unter den Genannten. Und die deswegen vielleicht auch am professionellsten über Fußball sprechen. Und wo es, wenn es um sowas geht wie Vielfalt im Wortschatz, da bestimmt recht viel zu holen gibt. Aber auch die Frage, wie sich eigentlich Fußballerinnen und Fußball äußern in Interviews nach dem Spiel, wie sie mit dieser sehr besonderen Situation umgehen, über was zu sprechen, was ja eigentlich sowieso alle gesehen haben. Auch das kann interessant sein. Und bei den Fans finden wir natürlich auch vielfältigste interessante Dinge, wenn wir uns zum Beispiel nur mal die Fangesänge anschauen oder auch die Arten und Weisen, wie die eigene Mannschaft unterstützt, aber die gegnerischen Mannschaften und Fans beschimpft werden. Auch dazu habe ich schon geforscht.
Gerade mal jetzt bei diesem Teilbereich, wenn wir da bleiben, was kann man da ableiten? Also sage ich mal so an gesellschaftlichen Erkenntnissen. Man könnte vielleicht sagen, es ist auch kann ein Gradmesser sein für Homophobie vielleicht oder Ausländerfeindlichkeit oder auch jeweils das Gegenteil bei Fangesängen.
Ganz bestimmt. Einerseits ist Fußball immer als so eine Art Sonderraum bezeichnet worden, wo Menschen ja hingehen, weil sie gerade keine Lust auf Alltag haben, wo sie keine Lust auf Politik haben. Jetzt hatten wir gerade Europawahl, alles ist schlimm genug und jetzt kommt Gott sei Dank mal Fußball, wo wir uns einfach mal nur der Unterhaltung hingeben können. Auf der anderen Seite ist der Fußball natürlich längst nicht so losgelöst vom gesellschaftlichen Diskurs. Und das, was Sie angesprochen haben, ist genau der Punkt. Wenn wir uns die Beschimpfungen und die Schmähgesänge anschauen, die im Fußball genutzt werden, dann nutzen die sozusagen Abwertungsressourcen, die auch sonst in der Gesellschaft prägend sind. Also weil es eben sowas gibt wie Homophobie und sowas wie Sexismus, Antisemitismus, Rassismus, deswegen kann das auch im Fußball zur Provokation genutzt werden. Und deswegen ist es nicht unbedingt ein direktes Indiz für das Maß von Ausländerfeindlichkeit zum Beispiel in der Gesellschaft, aber doch auf eine Art ein Seismograph.
Sie haben gerade den schönen Begriff der Abwertungsressource benutzt. Das könnte also auch einfach nur zeigen, welche Abwertungsressourcen gerade in der Alltagssprache so da sind.
Ja, in der Gesellschaft, woran ja angeknüpft wird. Das Interessante ist ja, wenn sich jetzt Fußballfans gegenseitig als Schwuchteln oder Ähnliches bezeichnen, dann ist damit ja nicht wirklich ein Homosexualitätsvorwurf verbunden, sondern man weiß, dass man damit am besten provozieren kann. Und daran sehen wir, wie weit verbreitet in solchen männlich dominierten Szenen dann eben auch homophobe Einstellungen sind.
Wenn wir uns jetzt, sag ich mal Veränderungen angucken über 10, 20 Jahre hinweg, Sie sagen gerade schon männlich dominiert, wird Fußballsprache vielleicht weiblicher?
Oh, ganz schwierige Frage. Da müsste man mal sagen, was weibliche Sprache eigentlich ist.
Na, weil Sie gerade so sagt, männlich dominiert, sagten Sie gerade. Also was hat sich geändert, sage ich mal, im Fußball?
Ja, ich glaube, es gibt gerade in den Fußball-Fanszenen der sogenannten Ultras, also die aktiven Fans, die auch häufig ganz klar politisch positioniert sind. Auch da gibt es sozusagen verschiedene Richtungen, welche die eher links stehen, welche die eher rechts stehen. Aber es gibt doch in Fanszenen wie aus Bremen zum Beispiel oder Bayern München viele Gruppierungen, die sich explizit feministisch positionieren, die sich explizit anti-homophob positionieren. Man versucht, dieser männlichen Dominanz ein bisschen was entgegenzusetzen. Und auch der Frauenfußball wird natürlich immer wichtiger. Er war jetzt jahrzehntelang, muss man sagen, völlig marginalisiert und drückt doch mehr und mehr ins Zentrum auch der öffentlichen Aufmerksamkeit.
Auch wenn Sie sich, sage ich mal, jetzt keine Reporternamen zwingend merken, haben Sie ein Fußball-Lieblingszitat? Wobei es ja nicht zwingend von einem Reporter sein muss. Also haben Sie ein Lieblingszitat aus der Fußballsprache, das so hängen geblieben ist über die Jahre?
Es gibt ein Zitat von George Best, dem berühmten Fußballer, ich weiß nicht, war der aus Wales? Jedenfalls englischer. Schotte, der hat, ist für verschiedene Dinge bekannt geworden, aber unter anderem für den schönen Spruch, der hat gar nichts mit Fußball zu tun, weil ich finde ihn trotzdem toll. Der hat mal gesagt, ich habe das meiste meines Geldes für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst.
Ja, das ist ein Leben auf der Überholspur. Nochmal kurz der Blick auf die Europameisterschaft, die bevorsteht und über die wir dann im Laufe der Europameisterschaft auch noch ein, zwei Mal mit Ihnen hoffentlich sprechen können. Wie werden Sie denn während der EM das Sprechen über den Fußball selbst verfolgen? Im Stadion, am Fernseher?
Am Fernseher und auch gerne mal in der Kneipe. Ich gucke doch ganz gerne Fußball nicht alleine, sondern in größerer Gesellschaft. Ich selber bin vielmehr ein Mann der Schrift als des gesprochenen Wortes beim Fußball. Also ich lese auch mit großer Begeisterung und Ausdauer Live-Ticker. Weiterhin werde ich das Podcast-Geschehen intensiv verfolgen. Es gibt den tollen Podcast Rasenfunk, wo alle Spiele ausführlichst aus einer eher taktischen Perspektive beleuchtet werden. Und so werde ich mich informieren.
Heute unser Gast vor acht, Sprachwissenschaftler und Fußballlinguist Simon Meyer-Vieracker. Der von ihm herausgegebene Sammelband Reingegrätscht, eine kleine Linguistik des Fußballs, ist vor kurzem im Nahfranke Attempto Verlag Tübingen erschienen. Herr Meyer-Vieracker, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke.